Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse ein frohes Pfingstfest wünsche ich Ihnen. Und die Pfingstrose, die hat es ja schon im Namen. Jetzt im Frühsommer, da ist es auch eine Zeit der besonderen und intensiven Düfte. Im Garten und auf den Wiesen setzt so manche Blume einen kräftigen farbigen Akzent und sie umgibt sich mit einer besonderen Duftnote. Aber da haben wir es schon. Meist nehmen wir unsere Welt zuerst mit den Augen wahr. Wir sehen die Blume, dann nehmen wir ihren Duft in uns auf. Aber es könnte sein, dass wir uns dabei täuschen, denn unsere Nase kann weit mehr, als wir ahnen. Und unsere Nase entscheidet auch viel mehr in unserem Leben, als uns in der Regel bewusst ist. Es gibt Forscher, die sagen, wir sind eigentlich ein Nasentier. Und die Nase ist unsere heimliche Chefin. Das unter anderem wollen wir klären heute in dieser Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Unter anderem auch mit der Frage, wie riecht eigentlich Pfingsten? Was die Nase mit uns macht, das ist durchaus eine ganze Menge. Sie entscheidet zum Beispiel darüber, ob wir uns in einem Raum überhaupt wohlfühlen können. Die Nase kann uns warnen vor gefährlichen Stoffen, vor Brandgefahr auch. Und die Nase entscheidet oft darüber, ob wir uns zu einem Menschen hingezogen fühlen können oder gerade nicht. Dass die Nase durchaus auch viele Emotionen in uns auslösen kann, das spüren Sie spätestens, wenn Ihnen ein vertrauter Geruch aus der Kindheit in die Nase steigt.
Kinderschokolade, Geruch wie Geschmack. Und damit verbinde ich natürlich absolut meine Kindheit und Geschenke, ja, Ostern, Weihnachten, eigentlich alles. Frischer Wald, Gras, Moos, weil ich oft viel draußen gespielt habe. Und das verbinde ich eigentlich auch mit meiner Kindheit.
Als wir in meiner Jugend immer viel auf Mallorca waren, habe ich immer super gerne die spanische Aioli gegessen. Und deswegen verbinde ich den Geruch von Aioli mit meiner Jugend und damit auch einen großen Teil meiner Kindheit und natürlich auch von meinem jetzigen Leben. Und immer, wenn ich gerne wieder das spanische Feeling habe, und seit ein paar Wochen habe ich sogar mittlerweile ein spanisches Rezept für Aioli und kann es mir einfach selber machen und daran zurückdenken, wie schön die Sommertage sind.
Dieser Geruch von Stifte, ja, das habe ich wirklich meine Kindheit. Wenn ich in die Schule gegangen bin in Sizilien, das Land, wo die Zitronen blühen. Das hat Goethe gesagt.
Ich verbinde Lavendel mit meiner Kindheit, weil ich da sehr tolle Sommermonate bei meinen Großeltern in der Provence verbracht habe. Und heute erinnere ich mich gerne an diese Zeit, wenn ich mir abends ein paar Lavendelöltropfen auf mein Kopfkissen träufle und dann schöne Träume habe.
Tja, so kann einen die Nase direkt in glückliche Kindertage bei den Großeltern in der Provence zurückführen. Was die Nase alles so mit uns macht, unser Himmel- und Erde-Feiertagsthema heute. Obwohl wir meist denken, dass wir unsere Welt vor allem sehend wahrnehmen, sagen uns Riechforscher, eigentlich sind wir Nasentiere. Denn unser Geruchssinn erkennt nicht nur Erdbeeren und Abgase, sondern auch Liebe, Angst und Aggression. Jeder Mensch sendet ununterbrochen Düfte aus, auf die andere reagieren. Nicht umsonst sagen wir ja zu manchen Menschen, ich kann dich gut riechen. Wie sehr die Nase unser Fühlen und Handeln bestimmt, darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit dem Bochumer Biologen, Mediziner und Riechforscher Hans Hatt gesprochen.
Ist es denn tatsächlich so, dass wir uns eher durchs Riechen als durchs Sehen verführen bzw. führen lassen?
Also verführen wahrscheinlich schon, weil wir die Düfte sehr viel unbewusster wahrnehmen als die Seheindrücke und Sehreize. Also Düfte spielen bei Menschen so keine besondere Rolle in seiner Aufmerksamkeit. Aber die Nase analysiert natürlich mit jedem Atemzug die Düfte, die um uns herum schwirren. Und das sind natürlich in der Luft ganz viele kleine Partikel wie Staubkörner. Das beeinflusst uns natürlich auch.
Sind dann Düfte und Gerüche direkt mit Emotionen gekoppelt?
Ganz genau. Also und zwar wirklich der direkteste Weg zum Emotionszentrum, das ist ja das limbische System, die Amygdala. Dort werden die Emotionen in unserem Gehirn zum einen erzeugt oder auch abgespeichert dann zusammen mit den Düften. Und deswegen nehmen wir immer einen Duft, den wir wahrnehmen, auch zusammen mit der Emotion wahr, die wir in dem Moment haben. Und alles zusammen wird sozusagen wie in einem Paket verschnürt dann im Gedächtniszentrum, im Hippocampus abgespeichert. Und wenn wir den Duft eben dann wieder riechen, dann erinnert sich unser Gedächtnis dran und dann wird das ganze Paket wieder aufgeschnürt und dann kommt eben auch die Emotion wieder hervor, die wir damals hatten, als wir den Duft gerochen haben und eben vielleicht auch die Situation, an die wir uns da wieder erinnern können.
Das heißt, man kann, um jetzt mal ein böses Wort zu benutzen, auch mit Gerüchen etwas manipulieren?
Ja, klar. Also früher waren es ja immer die Firmen, die versucht haben, uns optisch zu manipulieren oder durch bestimmte Musik, die im Hintergrund lief. Aber inzwischen haben sie natürlich erkannt, dass die Düfte da bei diesem Duftmarketing eine ganz große Rolle spielen, weil sie auch unbewusst eingesetzt werden können. Und das gibt es jetzt natürlich in allen Geschäften und überall die kleinen Bäckereien, die also einen Brotduft herausblasen oder Kaffeegeschäfte, die den Kaffeeduft natürlich verbreiten, einfach um die Menschen anzulocken. Und das ist ja alles so eine Art von Manipulation natürlich. Aber bevor wir auf die Industrie schimpfen, müssen wir uns in unserer eigenen Nase zuerst mal fassen, weil ich glaube, wir Menschen sind im Moment die größten Manipulateure. Denn jeder Mensch, der einen Duft benutzt, ob das jetzt ein Deo-Shampoo, ein Parfum ist, der macht es eigentlich nur zum Zwecke der Manipulation der Mitmenschen. Also er möchte in der Nase der Mitmenschen gut dastehen, die sollen ihn gut riechen können. Insofern benutzen wir natürlich dieses Instrument des Marketings, auch des Selbstmarketings, der Selbstvermarkung auch intensiv.
Auf meinem Duschgel steht drauf, dass ich besser wach werde. Das ist morgens um 4 eigentlich ganz brauchbar. Aber stimmt das?
Also es gibt tatsächlich Düfte, die einen natürlich wach machen oder schläfrig machen. Und da gibt es eigentlich zwei Mechanismen dafür. Zum einen, wenn ich natürlich einen Duft immer in der Früh am Morgen rieche, wenn ich aufstehe, den gleichen Duft, also zum Beispiel Kaffeeduft jetzt, dann macht das die Menschen schon wach. Also deswegen gibt es auch so viele Verschaltungen, dass die Kaffeemaschine schon anläuft, bevor man aufsteht, dann riecht man vielleicht im Schlafzimmer schon den Kaffeeduft. Ich habe vor kurzem mal gesehen, es gibt sogar schon einen Wecker, der nicht klingelt, sondern Kaffeeduft abgibt, um eben aufzuwachen. Ja. Und wir kombinieren eben Kaffeeduft mit dem Koffein und dann werden wir eben auch wach.
Eine Frage habe ich noch. Spielt die Nase denn bei der Partnerwahl auch eine Rolle? Also der Duft oder der Geruch, den wir haben oder den wir wahrnehmen?
Also wir Riechforscher glauben natürlich eine ganz entscheidende Rolle, weil vor um die Jahrtausendwende wurde schon gezeigt, dass tatsächlich Tiere ihre Partner vor allem nach dem Duft aussuchen, also Mäuse und Ähnliches. Und danach wurden dieselben Experimente an Menschen gemacht. Und man konnte tatsächlich zeigen, dass wenn Frauen eben zum Beispiel einen männlichen Körperduft riechen, dass sie in diesem Körperduft sogar die Information über die Gene dieses Menschen enthalten ist. Also so ein Körperduft besteht ja aus drei Komponenten. Einmal natürlich den Schweiß, der kommt von Mikroorganismen, den können wir quasi vergessen, das ist der unangenehme Teil. Aber es gibt dann eben auch einen persönlichen Eigengeruch. Also jeder Mensch riecht anders, hat einen ganz speziellen Körpergeruch, der durch seine Gene sozusagen erzeugt wird. Und wenn eben da natürlich jeder Mensch genetisch unterschiedlich ist, riecht auch jeder Mensch anders. Also Hunde zum Beispiel können eben jeden Menschen am Geruch unterscheiden, ohne Probleme, weil eben natürlich jeder Mensch seinen subjektiven, individuellen Körpergeruch hat. Und was jetzt die Wissenschaftler zeigen konnten, ist, dass auch wir Menschen sozusagen, Frauen, unbewusst diesen Körperduft des Mannes wahrnehmen, seine Gene riechen. Und die Evolution will ja immer haben, dass wenn zwei zusammenkommen zur Fortpflanzung, dass dann eine möglichst große Gendurchmischung stattfindet. Denn zwei gleiche Genome, also wie zwei Geschwister zum Beispiel, wenn die sich paaren würden, dann würden ja auch negative Gene sich fortpflanzen können. Das wäre also ungünstig. Also je größer die Gendurchmischung, umso gesünder und immunstabiler ist das Kind, das herauskommt. Und deswegen hat die Evolution es so geregelt, dass Frauen Männer bevorzugen, die möglichst unterschiedlich von ihnen riechen.
Hans Hatt war das, Biologe und Mediziner aus Bochum und Experte für Geruchsforschung. Von ihm gibt es gerade frisch ein neues Buch. Er hat es zusammen mit Regine D. geschrieben. Es heißt »Die Lust am Duft, wie Gerüche uns verführen und heilen« und ist im Springer Verlag erschienen.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von hr-info und SWR aktuell.
Die Welt der Düfte und was die Nase in dieser Welt mit uns alles so anstellt, darum dreht sich heute die Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Das Stichwort Provence ist vorhin schon mal gefallen, der Duft von Lavendel, der bei vielen wunderbare Urlaubsgefühle weckt. In der Provence findet sich auch die Welthauptstadt des Parfums, Grasse. Eine Kleinstadt in den Hügeln nördlich von Cannes, Duftgärten rundherum, klangvolle Parfümproduzenten mit Fabrikengeschäften und Museen und mittendrin das internationale Parfummuseum. Wie viele exklusive Düfte wabern da eigentlich durch die Gassen von Grasse?
Herzlich willkommen, ich heiße Carina und Sie sind hier in Fragonard. In 1926 wurde hier die Parfümerie Fragonard geöffnet.
Heute zählt die Gemeinde in und um Grasse rund 65 Parfümfabriken und Aromamanufakturen mit 5300 Angestellten.
Auf dieser Maschine stellt man ungefähr 500 Flaschen pro Stunde auf. Die werden hier automatisch mit Parfüm gefüllt. Wir benutzen Aluflaschen. Sonnenlicht komme ich durch. Damit hält sich der Duft mindestens 6 Jahre lang.
Carina weiß um die Pflanzen, die den Ruf der Stadt begründeten.
Geißblatt, Mimosa, Jasmin. Und was ist denn das? Die Rose aus Grasse, die Mai-Rose.
We smelled Bergamot.
Wir haben Bergamot, Nelken und Sternanis gerochen.
And Lavender.
Sagen Touristen, die im Gewächshaus des Internationalen Parfummuseums gleich neben der Manufaktur an metallenen Duftboxen schnuppern. Neben Destillierkesseln mit Schwanenhalsrohren erklärt Forschungschefin Laure de Comble: Grasse hat in der Geschichte der Parfümerie einen besonderen Platz, weil hier die wichtigsten Verfahren der Parfumherstellung entwickelt worden sind. Die Anbauflächen sind in Grasse heute viel kleiner als vor 100 Jahren, aber das kommt zurück. Landwirte siedeln sich wieder an. Das Know-how aber ist seit dem 18. Jahrhundert geblieben.
Et tout cet héritage historique.
Seit 2018 ist es immaterielles Weltkulturerbe. Das gab einen Schub. Nun haben sich die Flächen wieder verdoppelt auf 50 Hektar. 2/3 davon Bio. Um Spekulation und Immobiliendruck oberhalb der Côte d'Azur standzuhalten, hat die Stadt vor einigen Jahren Dutzende Hektar Bauland in Agrarflächen umgewidmet. Es lohnt sich.
Mais ce sont des petites quantités.
Die verbliebenen kleinen Flächen sind für die großen Marken reserviert. Luxus- und Nischenparfums boomen. Genau wie wieder auffüllbare Flakons. Und Parfums von Neurowissenschaftlern, die gut für Körper und Geist sind oder die Stimmung heben.
La parfumerie avec les neurosciences.
Und im Hause Fragonard? Hier ist 2024 der Flieder im Trend.
Flieder ist eigentlich eine stille Blume. Man kann überhaupt keine Essenz davon bekommen. Der Parfümeur hat sich entschieden, gar keine synthetische Essenzen zu benutzen.
Grasse duftet nach Vergangenheit und wieder mehr nach Zukunft.
Grasse gilt als Welthauptstadt des Parfums. Unsere Korrespondentin Stefanie Markert hat das Städtchen im Süden Frankreichs für uns besucht. Die Welt der Düfte und was die Nase mit uns macht, das ist unser Thema heute am Pfingstsonntag hier in Himmel und Erde. Im Grunde hat ja jedes Haus, oft auch jeder Raum seinen ganz eigenen Geruch. Und unsere Nase entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob uns dieser Geruch gefällt, ob wir uns bei diesem Duft überhaupt wohlfühlen oder nicht. Und das gilt natürlich auch für Kirchenräume. Manche Kirchen atmen einen eher schweren, muffigen Dunst aus. Das stößt dann viele Menschen ab. In der katholischen Kirche liegt oft noch der Weihrauch in der Luft. Aber es gibt Versuche, Kirchenräume auch gezielt zu beduften. Auch die Nase soll die Liturgie mitfeiern. Und Pfingsten riecht dann eben anders als Weihnachten. Björn von Hirsch, Theologe und Pastoralreferent, forscht am ZAPP, das ist das Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum. Er und sein Team haben spezielle Düfte für die Kirche entwickelt. Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen.
Der typische Kirchengeruch ist ja der nach Weihrauch. Sie wollen aber, dass es mehr gibt. Warum?
Wir merken auf verschiedenen Ebenen, dass Kirche sich anpassen muss an die heutige Zeit. Das gilt für die Musik, das gilt für die Worte, die wir sprechen und das gilt eben auch für andere Sinne, so zum Beispiel für den Geruchssinn. Und deswegen haben wir 4 neue Düfte entwickelt, die den Weihrauch nicht verdrängen sollen, die ihn aber ergänzen sollen.
Zum Beispiel soll jeder Feiertag anders riechen. Wie riecht denn jetzt zum Beispiel Pfingsten?
Pfingsten. Das ist der Duft Dynamis, ein sehr, wie der Name schon sagt, dynamischer Duft. Ein Duft, der aufrüttelt, der viele Zitrusnoten in sich trägt und der einfach belebt. Und das ist eben das, was an Pfingsten passiert. Die Jünger von Jesus werden neu belebt. Sie kriegen neuen Mut und sie wollen gerne aufbrechen. Kirche wird gegründet und sie verkünden die frohe Botschaft von Jesus auf eine ganz neue Art und Weise. Und das soll eben dieser Duft auch darstellen.
Was gibt's noch, die anderen drei?
Es gibt weitere Düfte für Weihnachten, für Ostern und für den Alltag. Und auch hier haben wir uns darum bemüht, keine banalen Düfte zu machen, sondern wir haben uns bemüht, wirklich den Kern der Feste zu erfassen. Und so riecht beispielsweise der Weihnachtsduft ganz stark nach Vanillin. Vanillin ist der Botenstoff, der den Säugling quasi an die Brust der Mutter heranführt, der quasi den Weg zeigt. Und ganz unweigerlich bei uns Menschen setzt das etwas in Erinnerung, und zwar, dass wir uns geborgen fühlen. Genau das passiert eben an Weihnachten. Jesus wird zwar in einer Fluchtsituation, aber trotzdem in der Geborgenheit dieses Stalls geboren, ist bei seinen Eltern. Und das ist eben das, was der Weihnachtsduft ausdrückt. Aber es gibt auch schon einen Myrrhegeruch in diesem Duft. Und dieser Myrrhegeruch weist schon so ein bisschen darauf hin, dass Jesus aber irgendwann ans Kreuz gehen wird und zu leiden hat.
Und wie ist es mit Ostern?
Und Ostern ist ein Duft, der so ein bisschen den Aufbruch vom Winter in den Frühling oder auch vom Tod in das neue Leben weisen soll. Also ein Duft, der Aufbruch, Neuanfang präsentiert.
Und wie riecht ein ganz normaler Sonntag?
Der Alltagsduft, der wurde so konzipiert, dass quasi alle Düfte miteinander vermischt wurden. Nicht so, dass man sie einfach zusammengekippt hätte, sondern die Duftstoffe der einzelnen Düfte, die werden dort kombiniert. Und die Idee dahinter, im Prinzip haben wir auch im Alltag Momente von Weihnachten, dort, wo wir uns geborgen fühlen. Wir haben Momente des Aufbruchs, wo etwas Altes neu wird. Und wir haben auch Situationen, wo wir quasi neuen Mut fassen. Und das soll eben dieser Duft Phronesis repräsentieren.
Was hat denn der Glauben mit Düften zu tun? Warum sind Düfte in der Kirche so wichtig?
Er weckt vor allem Emotionen und auch Erinnerungen. Das heißt, Dinge, an die wir uns gerne erinnern, die mögen wir auch meist vom Geruch her. Wenn wir beispielsweise an unsere Oma denken, die immer in der Küche stand und ein bestimmtes Gericht gekocht hat, dann werden wir diesen Duft beispielsweise von Suppe oder von irgendetwas anderem sehr wohl mögen. Oder wenn wir mit unseren Eltern immer in einem Urlaub waren und dort an großen Lavendelfeldern vorbeigefahren sind, dann werden wir den Duft von Lavendel wahrscheinlich mögen, weil wir uns einfach an die schönen Urlaubstage erinnern. Und so wollen wir mit den Düften der Erothek eben auch auf das Positive erinnern. Wir wollen versuchen, positive Erinnerungen und Emotionen in den Menschen, die uns besuchen, in den Kirchen, in Gottesdiensten oder einfach auch so zu wecken.
Der Theologe Björn von Hirsch über die Erothek, eine Sammlung von liturgischen Düften für Kirchenräume, die am Zentrum für angewandte Pastoralforschung an der Uni in Bochum entwickelt worden sind. Bleibt die Frage, wozu das Ganze? Ist das Spielerei, ein Hauch von Exotik in der Kirche, oder erhofft man sich, dass sich vielleicht doch mehr Besucher von dem Kirchenraum angezogen fühlen?
Es ist immer eine Frage, ob wir wirklich mehr Menschen erreichen, dadurch, dass wir uns in irgendeiner Weise verändern. Aber die Hoffnung gibt es natürlich schon. Zumindest, was die Düfte bewirken können, ist, dass Menschen sich wohler fühlen bei uns und dass sie wieder vielleicht ein Stück von dieser Heimat bei uns wiederfinden, ein Stück Geborgenheit und auch ein Stück weit eine Auszeit bei uns erleben können, eine Auszeit aus dem Alltag, aus all dem, was uns vielleicht auch stresst.
Wie entwickeln Sie diese Düfte?
Die Düfte wurden mit der Methode des Moodboardings entwickelt. Das heißt, wir haben uns zunächst einmal gefragt, an welche Bilder denken wir denn eigentlich, wenn wir an Weihnachten, an Ostern, an Pfingsten oder auch den Alltag denken. Und wir haben große Plakate gehabt, wo wir diese Bilder einfach angeheftet haben. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, welche Düfte unbedingt auch präsentiert werden müssen in den einzelnen Düften für die verschiedenen Kirchenfeste.
Und wie werden die Kirchen dann beduftet?
Es gibt einen Diffusor, der quasi die Düfte verströmt in den Kirchenraum. Den Diffusor, den wir aktuell anbieten, der reicht für eine Quadratmeterzahl von 400 Quadratmetern und ist also für die meisten Kirchenräume gut geeignet. Und diese Maschine wird eben so genutzt, dass man die Gläser mit den einzelnen Duftstoffen einfach dort einschraubt und dann mit einem Regler von einer sehr sanften Verströmung bis zu einer sehr intensiven Verströmung quasi regulieren kann.
Wo werden die Düfte denn zum Beispiel bei uns in Hessen eingesetzt?
Mittlerweile wurden die Düfte in Hessen schon häufig eingesetzt, beispielsweise auf der Landesgartenschau in Fulda. Dort gab es ein Zelt der evangelischen Landeskirche und dort hat man mit diesen Düften gearbeitet. bald wird es in Fulda auch eine Nacht der offenen Kirchen geben und auch dort sollen die Düfte eingesetzt werden, um eben Menschen zu erreichen, die wir herkömmlicherweise mit Kirche heute kaum noch erreichen.
Ich finde das eine tolle Idee. Wie haben Sie die denn gekriegt, diese Idee?
Die Idee ist letztlich so entstanden, dass wir 2016 ein großes Event im Kölner Dom geplant hatten. Und zwar wollten wir die Besucher der weltweit größten Spielemesse, der Gamescon, mit einem gottesdienstlichen Angebot erreichen und haben dort überlegt, wie können wir das tun. Wir haben im Bereich der Akustik zum Beispiel DJs auflegen lassen. Wir haben im Bereich des Visuellen zum Beispiel mit Lasertechnik gearbeitet. Und im Bereich des Duftes ist eben ein neuer Duft entstanden, der sogenannte Incense 2.0, also quasi ein erweiterter Weihrauchgeruch. Und dieser Geruch hat sich so ein bisschen zum heimlichen Star dieser Veranstaltung herausgestellt. Viele Besucher haben berichtet, dass sie nicht genau einordnen konnten, was sie denn gerochen haben, aber dass es auf jeden Fall sehr, sehr gut roch und dass sie auch eine beruhigende Wirkung verspürt haben.
Weihrauch ist aber nicht out, oder?
Nein, Weihrauch ist keinesfalls out. Ein Buch, was zu diesen Düften erschienen ist, trägt den Titel, weil mehr als Weihrauch möglich ist. Das impliziert aber auch, dass Weihrauch weiterhin durchaus verwendet werden soll. Es gibt ja verschiedene Funktionen des Weihrauchs, zum Beispiel auch die Symbolkraft, dass unser Gebet wie der Weihrauch aufsteige zu Gott. Und deswegen ist Weihrauch definitiv nicht out, soll aber eben durch diese neuen Düfte ergänzt werden.
Der Theologe Björn von Hirsch hat mit seinem Team am Zentrum für angewandte Pastoralforschung, dem ZAPP in Bochum, eine Erothek mit 4 Düften für die liturgische Kirchenraumbeduftung entwickelt. Und die Kollegin Daniela Baumeister, die mit ihm gesprochen hat, wünschte sich spontan eine Zitrusnote fürs Studio. Das durchaus sehr lesenswerte Buch zum Bochumer Projekt heißt »Weil mehr als Weihrauch möglich ist«. Und ist im Echter Verlag erschienen. Was die Nase mit uns macht, unser Himmel und Erde Feiertagsthema heute. Wir haben es schon gehört, Düfte können eine Menge in uns auslösen, auch körperlich. Lavendel beruhigt, Zitrus frischt auf. Auch deshalb werden Düfte gezielt in Therapie und Medizin eingesetzt.
Ines Fährmanns Garten ist ein Duftparadies. Hier wachsen alte Rosen, Zitronenmelisse, Lavendel und Kamille. Die Pflanzen sind nicht nur schön anzusehen. Für die Heilpraktikerin haben sie auch alle einen Nutzen, wie zum Beispiel die Melisse.
Das ist eine Pflanze, die gerade in unserer Zeit unheimliche Bedeutung hat, weil sie kann Gelassenheit, Ausgeglichenheit geben in Stresssituationen.
Auch wer Hilfe beim Einschlafen braucht, liegt mit der Melisse richtig. Ein einfaches Rezept: getrocknete Melissenblätter in ein Leinensäckchen geben und mit ins Bett nehmen. Der Duft sorgt für einen wohligen Schlaf, genau wie Lavendelblüten. Ebenso gut, aber nicht so kräftig, Kamille.
Kamille ist ganz typisch für kleine Kinder, sehr gut geeignet. Kann man auch gut hinlegen, wenn man Ohrenschmerzen oder andere Schmerzen hat, Zahnschmerzen.
Duft als Therapie, das gibt es schon seit 3000 Jahren. Die alten Ägypter nutzten bereits den Geruch von Heilkräutern. Und auch in der modernen Medizin wird Aromatherapie ernst genommen. Volker Schmiedl ist Chefarzt der inneren Abteilung an der Kasseler Habichtswald-Klinik. Er setzt auf die Wirkung von Düften.
Aromatherapie kann man hauptsächlich dort anwenden, wo es um funktionelle Beschwerden geht, wo also Unruhe da ist, Depression, Angstzustände und jetzt noch nicht so stark sind, dass sie jetzt psychotherapeutisch oder pharmakologisch behandelt werden müssten.
Der Geruchsnerv sei direkt mit dem Gehirn verbunden, mit Regionen, die vor allem mit Emotionen zu tun haben. Zu der Wirkung von Aromatherapie gäbe es bisher wenige Studien, sagt Dr. Schmiedl. Doch die Wirkung von Pfefferminzöl bei Kopfschmerzen wurde bereits untersucht.
Und da hat man herausgefunden, dass 1 oder 2 Tropfen Pfefferminzöl auf die Stirn aufgetragen denselben Effekt haben wie eine Tablette Aspirin.
Wer das jetzt ausprobieren will, sollte aber einige Dinge beachten. Ganz wichtig ist es, ein gutes Öl zu kaufen. Auf der Packung sollte natürliches ätherisches Öl stehen. Nur dann ist sicher, dass keine künstlichen Aromastoffe beigemengt wurden. Und Aromaöl lässt sich nicht nur zum Einreiben hervorragend verwenden, sondern auch für ein entspannendes Fußbad. Ein paar Tropfen Lavendelöl im Wasser machen schön schläfrig.
Die heilsame Kraft der Düfte, die nutzt die Aromatherapie. Unsere Reporterin Vera Ritschel hat sich danach erkundigt. Was die Nase mit uns macht, das war unser Himmel und Erde Feiertagsthema heute am Pfingstsonntag. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen einen frischen, duften Pfingsttag.
Das war Himmel und Erde. im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.